der Not haben wir dann auch eine Tugend gemacht und haben uns zum Beispiel unseren eigenen Research Pool aufgebaut, haben einfach über unsere Marketingkanäle, über unser Sales Team Kunden rekrutiert und nutzen die einfach für User Testing, für Umfragen, und das ist ja besser geworden, als wir uns das eigentlich am Anfang auch erträumen konnten, weil es ist auch nochmal ein Kundenbindungstool, weil die sowieso schon super überzeugt sind von Contorion, die gehen da natürlich rein und freuen sich, wenn sie halt sozusagen die Produktentwicklung und die Weiterentwicklung von Contorion auch mit beeinflussen können und dann halt auch sehen, okay, ihr Feedback hat halt wirklich einen Mehrwert und wird auch gehört. Die Herausforderung jetzt speziell für UX ist dann eher sehr abstrakte Sachen, wie zum Beispiel Research, wo klar ist, okay, du nimmst dir einen gewissen Themenbereich vor, weißt aber im Zweifelsfall gar nicht, was der Outcome ist, weil wenn du es wüsstest, müsstest du kein Research machen. Das halt irgendwie so zu formulieren, und das ist ja dann auch die Königsdisziplin von OKRs sozusagen.
Hallo ihr lieben Digitalos da draußen. Unser heutiger Gast bei den Digital Product Talks ist Lars Lehmann von Contorion. Lars nutzt UX Research zur Kundenbindung. Das könnt ihr heute aus dieser Folge lernen. Und außerdem bekommt ihr eigentlich ein Paradebeispiel dafür, wie man es heute machen soll, weil Lars verantwortet nicht nur das Thema UX und Design, sondern schaut eben auch mit auf Marketing und Brand und garantiert somit, dass alles, was da draußen in Kontakt mit Contorion kommt, egal an welchem Touchpoint, sich auch noch nach Contorion anfühlt. Ich wünsche euch viel Spaß bei dieser Folge. Ist super spannend. Los geht's.
Dieser Podcast wird produziert von Lenart Media, deiner Agentur für Business Podcasts.
Hallo Lars, herzlich willkommen bei den Digital Product Talks.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Lars, du bist Head of Design und UX bei Contorion. Contorion wird jetzt nicht jedem ein Begriff sein. Da draußen ist eine B2B-Plattform. Erzähl uns doch mal, was Contorion macht und was du bei Contorion machst.
Genau, ja. Wir als Contorion sind relativ nischig, obwohl es uns schon jetzt mittlerweile seit fast 10 Jahren gibt. Und wir haben uns zum Auftrag gemacht, das Leben von kleinen und mittelständischen Handwerksunternehmen zu vereinfachen und mit unserem Produkt, also unserer E-Commerce-Plattform, sozusagen den ersten Schritt gegangen und bekommen super, super positives Feedback aus der Welt da draußen sozusagen. Also wir sind auf dem richtigen Weg und Handwerk ist einfach auch ein super spannendes Thema.
Dankeschön, Lars. Das klingt schon mal ziemlich interessant für diejenigen, die dich nicht kennen. Ich habe dich ein bisschen kennengelernt, gleichzeitig weiß ich aber auch dich ganz genau, wie ihr da aufgestellt seid bei Contorion. Was mich immer interessiert, ist natürlich, wie ihr teammäßig aufgestellt seid. Wie sind so die Teams verteilt? Wie ist so der Prozess? Wie sind die Flows? Vielleicht kannst du da einfach mal anfangen und dann schauen wir mal, wo uns das Ganze hinführt.
Ja, klar, sehr gerne. Also ich gehe mal so ein bisschen von innen nach außen, ne? Also wir sind in meinem Team relativ breit aufgestellt. Da gibt es auch verschiedene Setup-Szenarien, wie es andere Firmen handhaben. Wir haben es so gelöst, dass sowohl das ganze Visual- und Brand-Design bei mir im Team liegt, mit Art Director, Senior Designer, einem Fotografen, dass wir so diese ganze Marketing- und Corporate Design-Schiene bespielen können. Und auf der anderen Seite haben wir dann die UXer, die auch nochmal unterteilt sind in UX-Designer und UX-Researcher. Und je nach Profession sozusagen ist dann halt der Fokus in die eine oder in die andere Richtung, ne? Also die Brand Designer arbeiten sehr eng mit dem Marketing-Team zusammen, kümmern sich viel um Social Media, Werbemittel und so weiter und so fort. Und UI, UX Design und Research arbeiten halt in agilen Produktteams, wie man sie so kennt. Also voll ausgestattet diese Produktteams mit einem Produktmanager natürlich, der die Roadmap und pflegt und ja kontinuierlich irgendwie erweitert, Frontend, Backend Developer, Scrum Master, QA etc. pp. Und je nachdem, wo der Fokus von dem Entwicklungsteam liegt, den können wir aus dem UX auch mit beeinflussen sozusagen, schicken wir dann Leute in diese Teams. Die werden dann auch fest integriert, also ne, die arbeiten nicht für verschiedene Teams gleichzeitig. Da haben wir einfach gelernt, dass es da den Fokus zu behalten super schwierig ist, wenn man in verschiedenen Themen hängt. Und genauso ist es aber auch fürs Teamgefüge, für die Identifikation mit dem Team und dem Thema einfach super wichtig, dass da dann der Fokus der einzelnen Leute in einem Produktteam liegt. Und UX-Design ist eigentlich immer vertreten, also zumindest in den Teams, die halt Richtung Frontend, Richtung Customer Experience arbeiten. Und Research kommt dann entweder punktuell dazu oder halt auch wird voll integriert, je nachdem, was für ein Thema halt gerade auf der Agenda steht.
Wenn ich dir zuhöre, klingt das eigentlich nach dem Paradies. Wo ist der Haken? Also erstens, UX Research überhaupt sehr tief integriert zu haben, ist jetzt schon mal ziemlich nice. Das ist nicht bei jedem Team beziehungsweise jedem Unternehmen so fest verankert. Also da würde mich gerne einfach ein bisschen mehr interessieren, wie kam es dazu auch grundsätzlich, dass man das so tief integriert und wie ihr da gerade aufgestellt seid. Genau, und vielleicht kannst du auch noch ein bisschen was erzählen, wo vielleicht der Haken gerade, oder wo sind die Challenges denn am Ende des Tages? Jetzt ist alles aufgestellt, alles ist integriert, alles ist perfekt ausgelegt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das immer alles rund läuft. Ja.
Nee, absolut nicht. Also ich fang mal mit dem positiven Aspekt an. Wie haben wir sozusagen UX Research aufgebaut bekommen und auch so tief integriert bekommen? Also als ich 2018 bei Contorion angefangen habe, war so ein bisschen die Situation, dass wir super viele Ideen hatten, was man irgendwie für Features entwickeln könnte, was man für Improvements machen könnte. Da wurde dann super viel Zeit und Energie in die Konzeption und in die Entwicklung gesteckt. Und dann hat aber nicht jedes Feature so gezündet oder wurde so genutzt, wie wir uns das erhofft hatten. So, und dann war natürlich die große Frage, okay, wie kann man da die Quote einfach erhöhen? Und dann habe ich ganz hemdsärmelig, weil ich mich sowieso schon angefangen hatte, mit dem Thema zu beschäftigen. 2018 war auch noch so auf dem deutschen Markt zumindest so ein Schwellenjahr, wo Research auch erst so richtig aufgekommen ist, habe ich erstmal ganz hemdsärmelig mit einem Werkstudenten angefangen, das Thema mir irgendwie anzugucken und aufzubauen. Und genau, dann war es halt wie auch in der agilen Produktentwicklung sozusagen, probieren, lernen und dann adaptieren. Ne? Also wir haben super viele Learnings generiert. Wir haben am Anfang wollten wir auf externe Dienstleister und Agenturen setzen, die uns beim Recruiting für Teilnehmer helfen. Die sind aber schnell an ihre Grenzen gestoßen. Also so den Hobby-Heimwerker haben sie noch in ihren Pools gehabt, wenn es dann darum ging zu sagen, okay, wir brauchen einfach den professionellen Handwerker, der das wirklich beruflich macht. Daran sind sie dann gescheitert. Ne? Und aus der Not haben wir dann auch eine Tugend gemacht und haben uns zum Beispiel unseren eigenen Research-Pool aufgebaut, haben einfach über unsere Marketingkanäle, über unser Sales-Team Kunden rekrutiert und nutzen die einfach für User-Testing, für Umfragen, und das ist ja besser geworden, als wir uns das eigentlich am Anfang auch erträumen konnten, weil es ist auch nochmal ein Kundenbindungstool, weil die sowieso schon super überzeugt sind von Contorion, die gehen da natürlich rein und freuen sich, wenn sie halt sozusagen die Produktentwicklung und die Weiterentwicklung von Contorion auch mit beeinflussen können und dann halt auch sehen, okay, ihr Feedback hat halt wirklich einen Mehrwert und wird auch gehört.
Ich kann mir auch gut vorstellen, dass das nochmal ein ganz anderer Zugang auch ist, wenn man weiß, okay, man wird eigentlich jetzt, man ist Teil des Teams, wie du da sagst, irgendwie, oder Teil dieser Entwicklung bei Contorian und nicht von externen Agenturen engagiert über eine Recruiting-Agentur vielleicht nochmal und ist so irgendwie das vierte Glied an der Kette. Was mich echt, was ich auch spannend finde tatsächlich, ist, dass man denkt immer, Handwerker gibt's wie Sand am Meer und die rennen da draußen herum die ganze Zeit. Und ich kenn's von unseren Research-Aktivitäten, dass halt krasse Herzspezialisten und Spezialistinnen, dass das schwieriger ist, natürlich die zu greifen, allein schon Datenschutz, alles Mögliche, dass es ganz wenige davon gibt. Und dass es aber da jetzt schon klar ist, dass es selbst eben bei professionellen Handwerkern schon krasse Engpässe gibt, ist nochmal interessanter auch zu hören, ja.
Total, die sind halt auch viel beschäftigt und das ist ja sozusagen auch das Problem, wo wir ihnen helfen wollen, ihre Ressourcen, ihre Kapazitäten und auch ihre Zeit einfach sinnvoller einzusetzen. Und gerade in den kleinen und mittelständischen Unternehmen, auf die wir uns fokussieren, da ist halt auch immer wieder das Feedback, die wollen sich am liebsten nicht mit dem administrativen Kram beschäftigen, sondern die wollen halt für ihre Kunden arbeiten, die wollen mit ihrem Produkt arbeiten, die haben halt auch auf diesen ganzen administrativen Kram keine Lust. Und da haben wir halt einen super Mehrwert, dadurch, dass wir sowieso schon immer den Anspruch hatten, auch zur Love-Brand zu werden und zu sagen, okay, wir wollen nicht einfach nur ein Online-Shop sein, wie jeder andere, sondern wir wollen halt wirklich unsere Kunden zu Fans machen, ist das einerseits ein super Indikator dafür, dass das funktioniert, und es ist aber halt auch nochmal weiterhin ein Tool, um halt auch diese Kundenbindung aufrechtzuerhalten und zu zeigen, okay, wir sind mehr als einfach nur ein irgendwie anonymer Marktplatz, wo du deine Sachen bestellst, die du brauchst.
Was ich spannend finde, was du gesagt hast, dass du als UX-Lead, aber auch Design-Lead auch Themen wie Brand und Marketing unter dir hast. Ja, das ist ja im Prinzip aus meiner Sicht zumindest Customer Experience End-to-End zu denken und auch aus einer Hand ist natürlich, so sollte es sein, macht aber nicht jeder. War das etwas, wofür du gekämpft hast und gesagt hast zum Management, so müssen wir das machen, oder kam das top-down? Gab es diese Einstellung und Sichtweise schon, oder hat sich das auch eher so ergeben?
Glücklicherweise war das nichts, wofür ich für das ich kämpfen musste, sondern ich wurde sozusagen für genau für dieses Setup geholt, beziehungsweise das Setup wurde schon beschlossen, bevor ich gekommen bin. Dann gab es einen Personalwechsel und die Lücke habe ich sozusagen gefüllt, aber da ich auch immer dieses Setup bisher gefahren habe, war ich dann auch der entsprechende Kandidat, weil bei meinen vorigen Stationen, sei es bei Flaconi oder bei NU3, haben wir das auch so gehandhabt, weil genau diese Wichtigkeit halt immer gesehen wurde, zu sagen, okay, es muss einfach eine einheitliche Sprache und Kommunikation sozusagen sein. Und meine Erfahrung ist auch, in der fachlichen Führung macht Sinn, sich einfach in der täglichen Kollaboration auf crossfunktionale Teams zu fokussieren und dann aber trotzdem den fachlichen Bezug zu haben, weil gerade Designer und Kreative einfach den regelmäßigen Austausch mit Gleichgesinnten brauchen und meiner Erfahrung nach auch die Führung nochmal anders ist als für irgendwie Marketeers oder Ähnliches.
Und wie managst du das? Ja, also ich stelle mir vor, du hast wahrscheinlich für die Marke hast du ein Brandbook, dann gibt's fürs Marketing gibt's bestimmte Designvorgaben, dann hast du wahrscheinlich für alle UX-Themen ein Designsystem. Also was ist da die Single Source of Truth sozusagen, dass wirklich nachher an allen Touchpoints mit Contorian sich das auch nach Contorian anfühlt und es eine einheitliche Custom Experience ist?
Genau, also wir haben sozusagen die Basics, die wir durch alles durchziehen. Ne? Das geht los bei natürlich der Farbwelt, der Typografie, die wir einmal definiert haben und dann halt also zwei unterschiedliche Single Source of Truths für zwei unterschiedliche Welten. Ne? Also wir haben einerseits über Frontify managen wir alles, was Richtung Corporate Design, Marketing und Brand geht. Das ist da die Single Source of Truth. Das nutzen wir zum Beispiel auch für die interne Education. Also unsere Personas sind da visualisiert zum Beispiel. Da sind irgendwie bis ins kleinste Detail so Sachen wie Briefpapier und so weiter alles dokumentiert. Also das ist auch nicht, da kopieren sich die Leute irgendwas von Servern zusammen, sondern sie wissen, okay, das ist die Anlaufstelle, da finde ich immer die aktuellen Materialien und das ist sozusagen gesetzt. Und auf der UX-Seite haben wir das gleich in Form von einem Designsystem, was wir zusammen mit den Frontend-Developern aufgesetzt haben, wo sowohl wir unsere Standards reinspielen und festlegen, die das Ganze in Code gießen und es dann im Idealfall in der täglichen Arbeit viel auf Bausteinen aufbauen ist, die da sind. Und wenn dann halt mal was neu entwickelt werden muss, dass das dann halt aber auch in diesem Designsystem dann aktualisiert wird und für alle sofort erkennbar ist.
Ich glaube, am Ende des Tages ist es eben gar nicht so schlecht, dass du deinen verschiedenste Bereiche übersiehst, weil, wie du sagst, du startest bei den Handwerkern und kriegst Insights und am Ende des Tages ist es ja immer ist das ja die große Challenge, wie schaffe ich es dann über den Prozess hinweg möglichst immer dann am Ende des Tages dafür zu sorgen, dass im Produkt das ankommt, was vorher im Research im Prinzip als Problemstellung war, als Need, als Insight rauskam, weil auf der Strecke bleiben natürlich viele Sachen hängen, ja. Es wird missinterpretiert, vielleicht intern, dann wird was depriorisiert, dann wird das anders irgendwie konzipiert, es entwickelt sowieso schon wieder ganz anders, weil man Kompromisse eingehen muss und am Ende trifft man vielleicht nur 20% von dem eigentlichen Need, der aus dem Research rausgekommen ist. Hast du da vielleicht auch irgendwie ein paar Beispiele aus dem täglichen Leben, wo du sagst, hey, das war eigentlich mal so ein Insight und so haben wir das dann eigentlich reingebracht ins Unternehmen. Kommt dir da irgendwas in den Sinn gerade?
Ja, also diverse. Ich überlege gerade, was das beste Beispiel ist. Ne? Also und das ist halt auch wirklich der Mehrwert von Research, dass man die Hypothesen, die in den jeweiligen Köpfen im Unternehmen so sind, einmal abholt, einsammelt, daraus dann die nächsten Themen für ein Research baut und dann sozusagen die Erkenntnisse zurückspielt. Ne? War zum Beispiel lange Zeit eine, ich will nicht sagen Unklarheit, sondern eher ein unterschiedliches Verständnis, welche Zielgruppe erreichen wir momentan eigentlich am besten mit dem, was wir machen, welche Bedürfnisse können wir da am besten gerade schon decken, einfach aus dem Fakt, wie wir gerade unser Geschäft sozusagen aufziehen und wie wir unser Produkt gestaltet haben. Und was sind auch ja Kundengruppen, Unternehmensgrößen, die vielleicht noch Potenzial für uns bieten. Ne? Und wir haben jetzt zum Beispiel auch aus dem Need heraus, dass da viel Unklarheit war, an manchen Stellen nicht ganz klar war, wie kriegt man eine bestimmte Zielgruppe getarget, haben wir unsere Personas zum Beispiel jetzt neu aufgesetzt, haben dann, also das war eine Initiative aus dem Research, haben dann zusammen mit unserem Board, was so ein bisschen mit dem C-Level woanders zu vergleichen ist, einmal den Fokus gesetzt und gesagt, okay, auf welche Kundengruppe wollen wir uns jetzt aktuell erstmal fokussieren, und konnten dann mit den Insights, die wir über Demografie, Interessensbackground, tägliche Bedürfnisse, tägliche Herausforderungen der jeweiligen Persona dann generiert haben, gezielt in verschiedene Bereiche gehen, die Insights nochmal Zielgruppen fokussiert aufbereiten. Und hat jetzt das Feedback, wir hatten jetzt eine Q&A-Session auch nochmal zu den Personas, war sehr positiv, dass viele gesagt haben, okay, sie können damit jetzt viel besser arbeiten, sie haben jetzt eine viel bessere Vorstellung, was irgendwie, wie der Endkunde aussieht, was seine Herausforderungen sind.
Jetzt stelle ich mir vor, du kommst ja ursprünglich oder hast lange Zeit auch im B2C-Bereich gearbeitet, ja, NU3, Flaconi und jetzt rein ins B2B mit Handwerkern. Das stelle ich mir vor, es ist noch, man muss im Kopf einiges umstellen, man muss strukturell einiges umstellen. Wie, was hat sich da verändert für dich?
Ja, das größte Learning ist halt, dass dein Produkt nicht mehr just for fun genutzt wird, sondern ist halt wirklich ein wichtiger Teil vom beruflichen Alltag einer Person ist, ne? Und teilweise Bedarfe decken muss, die man im B2C zum Beispiel gar nicht hat, ne? Also meine Erfahrung aus dem B2C ist, da geht's viel erstmal nur um das Angebot und das Shopping-Erlebnis. Man hat aber viel weniger Anknüpfungspunkte, wo man noch mit Produktfeatures das Leben einfacher machen kann, der Kunden. Und das ist im B2B einfach viel größer. Die Anreize sind ganz anders. B2C ist auch viel über den Preis. Das ist im B2B ab einer gewissen Größe zum Beispiel einfach was anderes, weil es da dann einfach mehr auf Zuverlässigkeit zum Beispiel ankommt. Das waren so die größten Learnings, und das macht es einfach auch super spannend, das ganze B2B-Thema.
Genau, jetzt haben wir darüber gesprochen, die Herausforderungen im Research im Prinzip, das irgendwie über den Prozess irgendwie reinzukriegen. Ich erinnere mich noch an meine Eingangsfrage, über die wir jetzt so gekonnt ein bisschen herumgeschifft sind. Welche anderen Challenges im Prinzip bei dem doch schon ja grundsätzlich sehr gut aufgestellten Team bei euch, bei dir kommen? Vielleicht auch aktuell Wirtschaftssituation, also es sind ja immer verschiedenste Faktoren, die im Prinzip einfach Druck auf das Team, auf die Organisation, auf die Prozesse ausüben. Das wird mich und sicherlich viele da draußen wahnsinnig interessieren.
Ja, also eine grundlegende Herausforderung, die halt einen immer begleitet, ist ganz klar auch das Stakeholder-Management, ne? Und gerade wenn man in so diverse Richtungen arbeitet, hat man dann halt immer auch Themen, die irgendwie wieder zusammengeführt werden müssen, die Bedürfnisse oder halt auch bedürfnisorientiert dann angepasst werden müssen, ne? Weil die Bedürfnisse aus der Marketing-Brand-Richtung sind vielleicht andere, als sie aus den agilen Teams oder aus der Produktentwicklung sind. Und da ist es dann halt die Herausforderung, auf die individuellen Bedürfnisse anzukommen, auf die aktuellen Bedürfnisse oder die individuellen Bedürfnisse einzugehen, und sie dann aber halt auch wieder auf unserer Seite sozusagen zusammenzuführen und zu gucken, okay, wo sind Anpassungen möglich, nötig, und wo müssen wir halt einfach auch einen roten Faden irgendwie durchziehen, ne? Und jetzt unabhängig von aktuellen Situationen hat man halt auch immer auch das Thema, okay, Teamidentifikation. Wie kriegt man eine zweigleisige Teamidentifikation hin, dass die Leute einerseits sehr eng mit ihren Peers in einem agilen Produktteam zusammenarbeiten, gleichzeitig aber auch immer wieder sozusagen zur Homebase oder zum Nest zurückzukommen, um sich dann mit den Fachkollegen und Kolleginnen auszutauschen. Und dann hat man natürlich auch immer teilweise unterschiedliche Meinungen, Interessen, die dann halt auch einfach moderiert werden müssen in den Teams. Dadurch, dass jeder halt so seine Verankerung im Fachteam hat, ist es dann da halt auch immer wichtig zu moderieren und zu gucken, wo kommen die Bedürfnisse aus den einzelnen Departments her. Also da hat man natürlich auch immer wieder Themen in der täglichen Arbeit, die es irgendwie dann zu moderieren und zu kanalisieren irgendwie gibt.
Können wir da einen kurzen Schwenk zum Thema Remote Onsite machen? Kannst du da ein bisschen was teilen, wie ihr da euch eingegroovt habt?
Ja, also ne, wie eigentlich alle hat die Pandemie da einen großen Vorstoß irgendwie bei uns angetrieben, und wir haben uns da sehr gut dran gewöhnt. Klar, am Anfang war das alles ein bisschen holprig, ein bisschen ungewohnt. Gerade in der Produktentwicklung sind wir sehr viel remote in den Teams unterwegs. Also auch eine unserer Researcherinnen sitzt zum Beispiel gar nicht in Berlin, sondern in Hamburg. Viele arbeiten einfach aus dem Homeoffice, weil es bequemer ist, weil sie halt auch irgendwie umgezogen sind in der Pandemie, weil wir dann auch relativ schnell gesagt haben, okay, wir sehen es als Benefit, Remote Work anzubieten, und das ist einfach ein riesen Mehrwert und macht die Arbeit in Sachen Teambuilding vielleicht manchmal ein bisschen schwerer, weil man nicht alle immer in einem Büro hat und nicht irgendwie gewisse Themen schnell mal besprechen kann, indem man einfach über den Flur geht oder an nächsten Schreibtisch. Mein Eindruck ist aber, dass sowohl die Produktivität als auch die Kommunikation gleich geblieben ist, wenn nicht sogar verbessert hat, und man sich dann halt einfach auch die Kanäle gesucht hat, die dem sozusagen Abhilfe schaffen. Und ja, also ich meine, jetzt ging ja das Thema auch wieder viel durch die Medien, ob denn jemand, der remote arbeitet, überhaupt irgendwie einen Mehrwert schafft. Für uns als Digitalunternehmen steht das gar nicht zur Diskussion, sondern wir haben Wege gefunden zu sagen, okay, wie müssen Absprachen stattfinden? Wir arbeiten teilweise über verschiedene Time Zones hinweg, und Kommunikation ist der Schlüssel dazu, meiner Meinung nach.
Kommunikation, ja, gebe ich dir recht. Ich glaube aber auch, Klarheit, Transparenz in Bezug auf, was wollt ihr eigentlich erreichen als Team und Ziele. Jetzt habe ich auf LinkedIn gelesen, du bist großer Verfechter von OKR und auch sowas wie Evangelist bei euch bei Contorion. Kannst du uns da mal mitnehmen? Ich meine, du leitest crossfunktionale Teams, Innovationsprojekte. Wie messt ihr da den Fortschritt? Vielleicht auch nochmal ein Schwenk zum Thema UX-Metriken. Wie macht ihr UX messbar? Und wie, auch nochmal Stakeholder-Management, wie vermittelst du dem Management, dass diese ganzen UX-Themen tatsächlich doch am Ende ein ROI haben und nicht nur es darum geht, das aus ästhetischer Sicht einfach zum einen gut aussehen und gut benutzbar zu machen, aus Usability-Sicht.
Ja, also ROI für UX und Research ist ja immer so ein Thema. Das Gute ist auch, wenn wir sehr zahlengetrieben sind, dass dann ja Aha-Momente auf verschiedenen Ebenen dann auch schon dafür gesorgt haben, dass wir da relativ früh den Buy-in bekommen haben und immer wieder den Buy-in sozusagen auch bekommen. Und wir haben auch das Glück, dass unser SVP Product halt auch schon länger den Benefit von Research kennt und der tiefen Integration von UX. Und dadurch wir auch auf dem Board-Level sozusagen immer einen Fürsprecher haben. Ja, und das Gleiche auch für das Thema OKRs, das wurde halt auch von oben sozusagen eingefordert und halt auch wird vorgelebt. Ne? Also das war nichts, mit dem irgendwie jemand von Mitarbeiterebene gekommen ist, sondern das war eine Initiative von Seiten der Geschäftsführung, weil halt auch klar war, okay, mit irgendwie 250, 300 Mitarbeitenden brauchst du irgendwie ein Tool, was dafür sorgt, dass einerseits die Marschrichtung Richtung Vision, Mission für alle klar ist, du möglichst schnell die übergeordneten Ziele runterbrichst und dann halt auch noch ja Lücken oder Kapazitäten identifizierst in einzelnen Teams, wenn mal irgendwie Phasen sind, wo weniger Kontribution Richtung Unternehmensziele ist, wie man diese Lücken dann halt auch füllt und aber auch transparent macht, okay, woran arbeiten die einzelnen Teams. Und da bei uns der Kunde immer im Vordergrund steht, natürlich neben den üblichen betriebswirtschaftlichen Sachen wie Umsatz, haben wir da glücklicherweise auch nicht so die Probleme, unsere Themen irgendwie unterzubekommen, oder können halt Lücken, die entstehen, füllen für Projekte, die wir intern für wichtig halten. Und die Herausforderung jetzt speziell für UX ist dann eher sehr abstrakte Sachen, wie zum Beispiel Research, wo klar ist, okay, du nimmst dir einen gewissen Themenbereich vor, weißt aber im Zweifelsfall gar nicht, was der Outcome ist, weil wenn du es wüsstest, müsstest du kein Research machen. Das halt irgendwie so zu formulieren, und das ist ja dann auch die Königsdisziplin von OKR sozusagen, dass man nach 3, beziehungsweise wir machen es momentan in Tertialen, also nach 4 Monaten, auf dein Ziel guckst und sagst, okay, wir haben das erreicht, was wir erreichen wollten, oder haben das rausgefunden, was wir erreichen wollten, und der nächste sagt, ah, was haben wir uns denn da eigentlich vor 3 Monaten oder 4 Monaten gedacht? Das passt ja gar nicht zu dem Ergebnis. Und da ist aber auch dieser OKR-Prozess und diese kurzen Zyklen wunderbar, um zu sehen, okay, können wir unsere Ziele verschriftlichen? Sind sie für alle eindeutig, und sind sie auch für uns so eindeutig, dass wir nach 3 bis 4 Monaten immer noch sagen, okay, wir haben unser Ziel erreicht?
Ja, also wir sind auch große OKR-Fans, weil es einfach du kommst in regelmäßigen Schritten, wirst du ja auch besser in der Planung, in der Quantifizierung der Key Results nachher. Und es ist immer klar, dass du am Ende auf den Unternehmenspurpose oder auf die Jahresziele auch einzahlst, ja. Und es ist auch klar, an was jeder arbeitet. Und idealerweise siehst du natürlich, wenn jemand seine Ziele schon vorzeitig übererfüllt hat, dann kann der halt irgendwo anders supporten, wo jemand noch ein bisschen hinterherhängt. Kannst du denn, soweit es dir möglich ist, mal ein konkretes Beispiel geben? Wie sieht dann ein Objective aus? Wie sind die Key Results dahinter? Wer macht das Planning? Wer sitzt bei euch im Planning? Ja, bei uns sitzt das ganze Team im Planning, hat Vor- und Nachteile. Zum einen sind alle dabei. Zum anderen ist es aber viel Moderation, dann auch wirklich sich zu fokussieren, nochmal wirklich auf den Purpose, auf die Jahresziele, das nicht zu klein zu machen, nicht zu groß zu schneiden. Wie macht ihr das?
Wir adaptieren auch viel am Prozess, und wir haben, ne, angefangen mit sozusagen, wie es im Lehrbuch steht, zu sagen, okay, es gibt den Bottom-up-Prozess, der wird mit dem Top-down-Prozess gematcht, und dann wird geguckt, okay, wo sind die Schnittmengen, und wo gibt es irgendwie Unterscheidungen, wo sind Blindspots und wo muss man nochmal drüber sprechen, warum sind da die Ziele oder die Vorstellungen so unterschiedlich, ne? Und dadurch, dass wir auch organisatorisch uns weiterentwickelt haben in den letzten Jahren, jetzt habe ich gerade den Faden verloren. Also dadurch, dass wir uns organisatorisch weiterentwickelt haben, Ebenen dazugekommen sind, Team-Setup sich verändert haben, hat sich dieser Prozess auch weiterentwickelt. Und der Prozess ist momentan so, dass die Geschäftsführung sich Gedanken darüber macht, okay, was sind die Themen für das nächste Tertial, die einzelnen SVPs sich mit ihren Areas zusammensetzen und gucken, okay, was ist aus der Area heraus die Kernthemen, die wir angehen wollen, die schon laufen, und dass das dann gematcht wird, ne? Und da hat uns auch die Strukturierung in Areas, die wir aber auch erst vor 3 Jahren gestartet haben, auch sehr geholfen, weil vorher der OKR-Prozess mit so grob 15 unterschiedlichen Departments, die dann alle zusammenkommen, die das alles auf Unternehmensziele versuchen, ihre eigenen Ziele zu matchen. Das war ein ganz schöner Overhead und ein ziemlich langer Prozess, und so haben wir jetzt schon mal die Top-Priorities oder Themen aus den jeweiligen Areas und können die dann mit den Company Goals sozusagen matchen. Und konkrete Themen, die dann drinstehen, kann sein, auch wenn das nach Handbuch nicht sein sollte, aber es einfach im aktuellen Jahr ein Thema für uns ist, halt irgendwie den gewissen Revenue zu erreichen, weil wir da einfach den Business Case treffen wollen, aber halt auch an strategischen Themen zu arbeiten, die einfach die Kundenbindung aufrechterhalten, weil wir halt auch einfach nicht die Kunden irgendwie melken wollen und dann ist gut, sondern halt auch weiterhin an unserer Mission und Vision festhalten wollen, ne? Und wenn man zum Beispiel das Revenue-Thema nimmt, das wird dann einfach runtergebrochen auf die verschiedenen Areas, Departments. Marketing-Teams haben dann natürlich mit irgendwie SEA, CRM einen anderen Einfluss als wir aus dem UX oder aus der Produktentwicklung, ne? Wo wir dann zum Beispiel als Produktentwicklung oder mit dem Produktentwicklungsteam sagen, okay, wir nehmen uns vor, X-Revenue mit AB-Tests zum Beispiel zu generieren. Oder beim Thema Retention, Kundenbindung, Wir gucken uns nochmal an, wie könnte eine Weiterentwicklung von unserem Loyalty-Programm zum Beispiel aussehen. Was sind die Stärken von dem gerade? Was sind die Schwächen davon? Und dann ist es, ja, ist die Herausforderung, das dann zum Beispiel auch in Zusammenarbeit mit dem CRM die Stakeholder sozusagen für das Loyalty-Programm sind, zu gucken, was ist der Status quo, wie zufrieden sind unsere Kunden damit und wie können wir es dann irgendwie weiterentwickeln. Und das dann in 4 Monate runterzubrechen, zu gucken, was ist realistisch, wo können wir in 4 Monaten sein, das ist dann die Herausforderung. Aber je mehr Zeit und Genauigkeit man in diesen Planungsprozess auch legt, umso zufriedener sind dann alle und umso wahrscheinlicher ist es halt auch, dass du deine Ziele am Ende des Quartals oder des Tertials dann halt auch erreicht.
Ich meine, zeitlich ist es ja schon auch ein Invest. Wir machen das auch alle 4 Monate, weil alle 3 Monate so schnell, wir drehen zwar schnell, aber so schnell haben wir dann auch keine neuen Milestones sozusagen oder können uns keine neuen OKR vornehmen, beziehungsweise haben das gemerkt. Wir hatten das erst auch das normale Quartal und sind dann auf 4 Monate hochgegangen. Und wenn es mal läuft, ist es ja für alle, funktioniert das ja wunderbar, ja, weil es so viel Klarheit, Transparenz schafft. Wir haben uns für die Einführung von OKR, wir haben damals gleichzeitig auch nochmal das Organisationsdesign gewechselt, wir sind dann sind holokratisch geworden. Aber wir haben gesagt, das machen wir jetzt nicht top-down, da nehmen wir uns jemanden rein, der uns bei diesem Change-Prozess sozusagen hilft, weil es ist ja auch schon mal ein Change-Prozess, wenn auf einmal von allen Mitarbeitenden permanent von allen auch gesehen werden kann, okay, was hat denn der sich vorgenommen in den nächsten 4 Monaten, ja, oder die. Wie habt ihr das gemacht? Ja, habt ihr das einfach gesagt, okay, ich bin jetzt hier der OKR-Verantwortlich und der Evangelist und ich treibe das jetzt voran, oder habt ihr euch jemanden von draußen geholt? Also wir haben uns jemanden von draußen geholt und dann intern eben so Promotoren oder Evangelists bestimmt, die gesagt haben, das ist mein Thema, das finde ich super, das möchte ich auch im Unternehmen verantworten und weitertreiben. Und damit haben wir eigentlich gute Erfahrungen gemacht.
Genau, so einen ähnlichen Ansatz haben wir auch gefahren, ne? Also wir hatten uns Hilfe von Murakami geholt, die im deutschen Markt, glaube ich, die Go-To-Adresse sind, und haben da dann von den Profis begleitet sozusagen die Einführung im Management gemacht, und haben dann nach und nach die Verantwortlichkeiten in der Firma aufgeteilt, ne? Und dann haben auch da verschiedene Setups gefahren, hatten am Anfang also einen übergeordneten OKR-Champion, der so ein paar Ambassador sozusagen im Unternehmen und in den einzelnen Departments hatte, die dann bei nochmal Aufbereitung verstehen, der Methodik zu helfen, unterstützt haben, die Kreation am Anfang der einzelnen Sets begleitet haben, und je mehr Schleifen oder je mehr Tertiale wir durchgemacht haben, umso gefestigter wurden dann halt auch die Leute und die Teams. Und mittlerweile haben wir auch, ist dieses OKR Championship unter unserem Chief of Staff verankert. Da ist einer, der sich halt alle vier Monate um den Prozess, die Durchführung, den Workshop auf Board-Level kümmert, und alle Department-Heads und alle Teamleads sind jetzt mittlerweile so sattelfest, dass die vielleicht noch mal bei Formulierungsfragen sich Support vom Champion holen, aber ansonsten das eigentlich sehr gut von alleine läuft, und der größte Aufwand, und den kann auch ein Champion alleine nicht lösen, sondern das müssen die Heads und Teamleads machen, für cross-funktionale Absprache zu sorgen, zu gucken, wo ist Support nötig, wo ist ein cross-functional Alignment nötig. Das muss einfach von der Organisation gelebt werden. Und das Gute ist, wenn man, und das haben wir aus meiner Sicht ganz gut geschafft, wenn man dann auch klar macht, okay, OKRs sind sozusagen das Manifest für das nächste Tertial oder Quartal, dann ist es auch viel einfacher im Stakeholder-Management zu sagen, ey, wir haben da nicht drüber gesprochen, wir haben es nicht verankert, Das ist jetzt einfach kein Thema, um das wir uns kümmern können, und klopf bitte nächste Runde nochmal an.
Das finde ich einen ganz wichtigen Punkt an OKR, auch vor allem zu sagen, was machen wir nicht, ja. Weil das, bevor wir OKR hatten, haben wir 1000 Initiativen und wir sind alle Designer und kreativ und hier machen wir noch ein eigenes Startup und hier haben wir ein geiles Produkt noch oder ein geiles Plugin für Figma. Und mit OKR ist dann relativ klar, zum einen zahlt es überhaupt darauf ein, wo wir hinsteuern als Unternehmen, und zum anderen ist es etwas, was für uns alle Sinn macht, verheben wir uns da. Also finde ich ja auch, also danke für die Insights, wie ihr das macht, weil ich glaube, dass viele Unternehmen sich natürlich mit dem Thema beschäftigen, New Work, Organisationsdesign, Zielsysteme, und also ich kann nur, jeder, der mich fragt, dem empfehle ich, nimm dir einen Profi dazu, ob es Murakami ist oder andere. Es gibt ein paar gute am Markt, die einfach dann auch das Know-how haben und dem Team verklickern können, warum das auch für sie einfach nachher ein großer Vorteil sein wird, so zu arbeiten. Was damit mit dem ganzen New Work-Thema ja auch einhergeht, ist Organisationsdesign, ist eins meiner Lieblingsthemen. Wir haben Holacracy, wir sind also holokratisch organisiert, lieben das alle sehr. Wie ist es bei euch? Habt ihr die traditionelle Pyramide? Habt ihr irgendeine Mischform? Wie seid ihr denn, wie ist die Organisation aufgestellt? Wie wird die gesteuert?
Also wie gesagt, wir haben irgendwann, also wir kommen halt auch aus dem, ja, wahrscheinlich typischen Startup-Setup, dass es am Anfang gab es drei Gründer. Jeder Gründer hatte so sein Steckenpferd, mehr auf der Produktseite, mehr auf der Data-Seite oder halt mehr auf der mehr Admin-Seite, also Finance, HR etc. Und das hat funktioniert bis zu einer gewissen Größe. Und wenn man dann irgendwann eine gewisse Schwelle einfach knackt, dann müssen halt auch die Geschäftsführer und Gründer gucken, dass sie halt nicht zu viele Direct Reports haben und halt auch nicht zu kleinteilig irgendwie im Daily Business unterwegs sind. Und können halt auch nicht jede Meinungsverschiedenheit irgendwie moderieren und müssen halt auch irgendwie gucken, okay, was ist für gewisse Teile des Unternehmens einfach eine gemeinsame Vision, Mission und Strategie. Und was wir dann vor knapp 3 Jahren gemacht haben, ist das SVP-Level einzuziehen. Das besteht dann sozusagen aus den übergeordneten Köpfen von verschiedenen Departments, aufgeteilt nach Marketing, Produkt Tech, Assortment und alles, was Operations, Customer Service ist. Die SVPs sind dann sozusagen dafür verantwortlich, die Departments, die unter ihnen hängen, zu gucken, dass die auf ein übergeordnetes Area-Ziel hinarbeiten, können sich auf SVP-Level und aber auch mit der Geschäftsführung auch nochmal einfacher abstimmen. Wie können wir effektiver auf Firmenziele hinarbeiten? Was muss irgendwie von uns vorbereitet werden? Wie können wir auf gewisse Sachen reagieren? Und so hält man dann halt einerseits die Direct Report-Struktur im Upper Management oder auf der höchsten Führungsebene halt irgendwie im Rahmen und sorgt aber auch dafür, dass die Strategie und die Marschroute in der gesamten Firma aligned und auf die Unternehmensziele sind.
Jetzt ist es ja so, dass das natürlich alles sehr, sehr wichtig ist, um das Tagesgeschäft, die nächsten Monate gut zu planen und somit ja auch resilient zu sein, was sich ja jedes Unternehmen wünscht. Gleichzeitig ist es aber trotzdem ja wichtig, irgendwie den Nordstern zu wissen. Du hast ja schon jetzt 2-3 Mal über Mission und Vision gesprochen. Arbeitet ihr schon an eurer Metaverse-Präsenz und in Zukunft übernimmt sowieso alles nur die AI? Oder vielleicht kannst du ein bisschen bitte mit uns teilen, was so die Reise für Contorion ist. Was ist so in der nahen Zukunft?
Ja, ich weiß nicht, ob es Glück oder Unglück ist. Also der aktuell sind unsere Kunden noch nicht im Metaverse angekommen. je nachdem, in welcher Altersgruppe man sich bewegt, ohne Altersshaming betreiben zu wollen, ist dann auch der Desktop-PC immer noch das Tool der Wahl, und Smartphone ist eigentlich nur für WhatsApp wieder irgendwie da. Sehen aber auch, was wir zum Beispiel über unser Azubi-Stipendium, unser Nachwuchsförderungsprogramm sehen. Es kommen natürlich die junge Generation wird kommen. Und es ist auch schön zu sehen, da viele Handwerksunternehmen ja auch darunter leiden, die Nachführer, die Nachfolgerfrage irgendwie zu klären, dass da immer weiter junge Leute nachkommen. Und da müssen wir dann halt natürlich gucken, wie reagieren wir da drauf. So, und momentan ist halt noch viel Daily Business, unsere internen Prozesse glatt zu ziehen und skalierbar zu machen, und aber halt auch natürlich immer mit mehr als einem halben Auge in die Zukunft zu gucken, okay, wie können wir weiterhin Mehrwert für unsere Kunden schaffen, und wie können wir halt auf dem Niveau bleiben, dass wir halt mehr als ein Online-Shop sind, sondern halt wirklich Fans haben und keine Kunden, und halt mit unserer Plattform mehr bieten als einfach nur ein gutes Kauferlebnis. Und ein gutes Kauferlebnis geht halt auch darüber hinaus, dass irgendwie dein Checkout funktioniert und deine Produktdetailseite übersichtlich ist, sondern halt auch zu gucken, okay, wie ist die After-Sales-Experience, wie ist die Pre-Sales-Experience, und was kann man dafür Mehrwerte schaffen, ne? Also die über das sozusagen den einfachen Kauf hinausgehen.
Du, in einem Vorgespräch hattest du eigentlich zu einem Nebensatz irgendwie erwähnt, UX ist nicht nur das digitale Frontend. Und da haben wir dann gar nicht mehr drüber irgendwie weitergesprochen. Aber was ist die Aussage dahinter?
Meine Perspektive ist darauf, dass man sozusagen die komplette Customer Journey sich angucken muss. Und die Customer Journey fängt halt nicht erst an, wenn man im Shop ist, und endet auch nicht, sobald man irgendwie den Artikel gekauft und bezahlt hat, sondern geht halt schon mal los in unseren Werbeaktivitäten, Social Media Auftritten. Wie ist die Experience beim Auspacken, ne? Das ist zum Beispiel auch, was ich bei Flaconi damals gelernt habe, wo wir super viel Wert in die Experience des Auspackens einfach gelegt haben. Anderes Produkt, nicht immer vergleichbar, aber das ist zum Beispiel auch was, wo wir super positives Feedback seit Jahren von unseren Kunden bekommen, dass wir haben ein bedrucktes Paket, wir haben lange ein eigenes Magazin gemacht, wo wir irgendwie mit Handwerkern gesprochen haben, Themen aufgegriffen haben, die das Handwerk bewegen, und somit auch gezeigt haben, dass wir halt mehr sind als nur irgendwie ein Supplier, sondern halt auch wirklich uns für die Branche interessieren, ne? Und auch die Art und Weise, wie wir mit unseren Kunden und Kundinnen kommunizieren. Unser größter Renner ist immer noch Sticker, die wir den Paketen beilegen, die dann halt mit Sprüchen, die wir regelmäßig durchwechseln, und man hört immer wieder von Kunden, ja, wir kleben die hier in unsere Werkstatt auf die Werkzeugschränke, wenn der Zuständige für die Bestellung irgendwie das Paket auspackt, dann kommen die Kollegen schon an und sagen, wann sind wieder neue Sticker dabei, und den habe ich noch nicht und den brauche ich noch, also so ein bisschen der Panini-Heft-Effekt, und das ist einfach ein riesen Mehrwert, dem halt irgendwie ein anonymer Händler wie Amazon dir einfach nicht bieten kann, ne? Und das versuchen wir uns halt schon immer eigentlich anzugucken. Haben jetzt auch noch mal mehr Energie da reingesteckt, das messbar zu machen. Also wir sind gerade dabei, Customer Satisfaction über die komplette Customer Journey sozusagen auch zu messen. Haben jetzt erstmal mit den Shop-Touchpoints angefangen, haben vorher schon den NPS an ein paar Stellen gemessen, haben aber gemerkt, dass der NPS für uns nicht das richtige Tool ist, weil die Ausgangsfrage einfach nicht zu unserer Kundengruppe passt. Haben jetzt auf den CSAT gewechselt und rollen den immer weiter aus, um halt auch zu sehen, wie ist die Basic Experience, Produktdarstellung, Satisfaction nach Checkout, nach Paketempfang, nach Kontakt mit dem Kundenservice, und wollen das halt auch nochmal ausbauen auf verschiedene Touchpoints, um auch nochmal quantitativ und qualitatives Feedback zu bekommen, an welchen Punkten können wir einfach noch besser werden und unsere Customer Experience verbessern und steigern.
Wir checken ja immer gerne unsere Kobe-Glaubenssätze mit unseren Gästen, und ich glaube, alles, was du gesagt hast, ist einfach Wasser auf unsere Mühlen. Ja. Nils und Norman hat ja schon gesagt, am Ende ist alles Brand Experience. Ja, der Sticker, wenn du an der Hotline anrufst, die Website, die App, alles ist, jeder Touchpoint ist auch ein Erlebnis mit der Marke. Und je besser du die einzelnen Touchpoints machst, je besser du das Erlebnis machst und auch aufeinander abstimmst, umso mehr verankerst du dich im Kopf und im Herzen dann nachher auch deiner Kundinnen und Kunden. Ja. Und gerade beim Thema UX finden wir es halt super spannend, weil UX ist einer der Hauptbestandteile der Customer Experience. Und auch User Experience ist am Ende Brand Experience. Und deswegen sagen wir, eigentlich die ganze Customer Experience, aber für unseren Fachbereich natürlich die User Experience, sollte sich auch immer nach der Absendermarke anfühlen. Also an allen Touchpoints solltest du ein ähnlich gleiches Gefühl, eine ähnlich gleiche Experience, ähnlich gleiche Assoziationen haben als Nutzer, Nutzerin, Konsument, Konsumentin. Du hast ja schon gesagt, Designsysteme, Brandbooks, Frontify, gibt so die Richtung vor. Und wie stellt ihr sicher, dass alle digitalen Touchpoints sich auch nach Contorion anfühlen? Habt ihr da, also wir sind ja große Fans davon, da aus der Marke zu arbeiten und sagen, wenn wir für Dynamik stehen, dann müssen wir das in das Design übertragen und mit Elementen arbeiten, die dann auch Dynamik auslösen, damit idealerweise sich das Pendel gegenseitig verstärkt. Du hast einmal Markenkommunikation, das wird in der Experience eingelöst, die Experience fühlt sich wieder dynamisch an, stärkt wieder die Assoziation mit der Marke, alles wird eingraviert tief ins Unterbewusstsein. Wie stellt ihr da sicher, dass an jedem einzelnen Touchpoint die Experience tatsächlich auch passt und ähnlich gleich ist? Ja, nicht immer dieselbe, aber sich immer nach Contorion anfühlt.
Da hilft natürlich auch extrem, dass wir ein eigenes Team für Brand und Brand Management haben, die sich damit halt den ganzen Tag auseinandersetzen und da auch das Stakeholder Projektmanagement machen und dann halt auch die Education machen, ne? Und dann halt auch wir haben zum Beispiel ein Brandbook, was regelmäßig überarbeitet wird, weil es natürlich auch wir irgendwie als Marke nicht einmal festgesetzt sind und dann uns nicht weiterentwickeln, sondern es da auch eine Entwicklung gibt. Das bekommt jeder neue Mitarbeiter, jeder neue Mitarbeiterin zum Start zur Verfügung gestellt. Da steht drin nochmal im Detail, wo geht's für uns hin, wo stehen wir aktuell, wie wollen wir als Contorion wahrgenommen werden. Wer ist unsere Zielgruppe? Und damit kriegt man als Mitarbeitender schon mal ein sehr gutes Gefühl dafür, okay, wem stehe ich eigentlich gegenüber oder mit wem oder für wen arbeite ich. Und dann ist natürlich extrem wichtig zu gucken, okay, welche Abteilungen, welche einzelnen Mitarbeitenden haben halt einen direkten Kontakt zum Kunden. Und dann geht es halt darum, sich mit dem Customer Service Team zusammenzusetzen und zu definieren, okay, wenn wir mit unseren Kunden per E-Mail oder am Telefon kommunizieren, wie muss ich das anhören, ob nun verbal oder schriftlich, und wie muss das aussehen. Und so zieht sich das dann halt, und kann man sich dann halt nach und nach jeden Touchpoint angucken und sagen, fühlt sich das schon nach Contorion an oder fühlt sich das noch nicht nach Contorion an? Warum fühlt sich's dann noch nicht an und wie müssen wir das irgendwie nachschleifen? Und ein paar Sachen laufen dann natürlich automatisierter, indem man im CRM zum Beispiel ein paar Mailings einfach anpasst und die haben dann den neuen Look and Feel und den neuen Tone of Voice oder den richtigen Tone of Voice. Ja, auf der Webseite haben wir es zum Glück auch mehr oder weniger komplett in unseren Händen, beziehungsweise zusammen mit den Entwicklungsteams. Es ist viel Education und da hilft es auch viel, wenn es von der Geschäftsführung sozusagen vorgelebt wird und die sind eigentlich auch der wichtigste Brand Ambassador. Also das ist einfach ein Multiplikator, der von oben nach unten gelebt werden muss, weil auch nur wenn die Führungsspitze daran glaubt, dann kann auch jeder einzelne Mitarbeiter dran glauben und nur so kann sich auch die Begeisterung durchs komplette Unternehmen ziehen fürs Produkt und für die Zielgruppe.
Ja, weil ich meine, wenn du es richtig gut machst, dann hast du ja nicht nur den Effekt nach außen, sondern wie du eben sagst, auch nach innen, ja. Und kann ich euch nur gratulieren, dass ihr selbst darüber nachdenkt, wie ist die Tonalität an der Kundenhotline und dass das wirklich ein durchgehendes Contorion-Erlebnis ist. Ich glaube, da seid ihr ziemlich weit vorne, wo sowohl den B2B als auch vergleichbare B2C-Unternehmen und Marken, das schaffen noch nicht alles. Da ist ja Apple immer so ein bisschen der Nordstern, die dann sogar neuropsychologisch berücksichtigen, wie sie ihre Produkte im Store anordnen und so weiter, damit die auch alle nach Premium wirken. Also richtig, richtig gut, dass ihr das so macht und das sollten noch viel mehr Unternehmen im Markt so machen. Weil am Ende ist es auch so, du kannst die beste Experience an allen Touchpoints haben und ein Touchpoint ist einfach richtig schlecht und frustrierend, dann ist die ganze Experience hin. Ja, also das hat einfach, da ist es der rote Fleck auf dem schönen weißen Kleid, da ist die ganze Experience hinüber und deswegen ist es heute so wichtig, sich jeden einzelnen Touchpoint genau anzuschauen und alles aufeinander abzustimmen. Aber da habe ich jetzt rausgehört, das macht ihr schon sehr, sehr gut.
Ich finde es auch richtig geil, wenn ich, also von Organisation, wenn man dir so zuhört, das hat alles Hand und Fuß, das ist ein sauberer Prozess, das Produkt ist mega gut, die Kunden sind anscheinend sehr zufrieden, mega, also bitte weitermachen so. Kommen wir jetzt auch schon zum Schluss und da haben wir so zwei Fragen immer und die letzte Frage, die mich immer sehr interessiert auch, ist natürlich abseits von Contorion, welche anderen Apps oder andere digitale Produkte benutzt du und wo sagst du dann, okay, das sind eigentlich richtig geile Dinger, die zaubern mir jeden Tag ein Lächeln ins Gesicht und die haben eine richtig gute User Experience.
Ich weiß nicht, ob es mir immer ein Lächeln ins Gesicht zaubert, aber mir zumindest ich bin bei Apps viel auf Mehrwert aus. Also meine Freundin lacht mich auch immer aus, weil ich irgendwie alles, was man tracken kann, irgendwie tracke. Also sei es, welche Bücher habe ich irgendwie übers Jahr gelesen, oder mit Apple Watch halt auch irgendwie habe ich mich genug bewegt. Das ist auch so der Nachteil von Remote Work, dass man aufpassen muss, dass man nicht nur zwischen Bett, Schreibtisch und Kühlschrank irgendwie pendelt. Und ansonsten habe ich aber einen Heidenspaß auch mich mit einfach mit neuen Apps auseinanderzusetzen. Also ne, TikTok, von dem Content kann man vielleicht halten, was man will, beziehungsweise muss man halt auch gucken, in welchen Algorithmus man irgendwie rutscht, ist einfach super spannend, nicht nur zu lernen, okay, wie ist vielleicht die Aufmerksamkeitsspanne von jüngeren Generationen gerade, auch wenn das jetzt ganz schön boomermäßig klingt.
Du bist ja noch lange kein Boomer.
Ja, aber mit solchen Aussagen fühlt man sich so. Ja. Was sind irgendwie gerade Trends? Wir hatten es im Vorgespräch auch vom Edgar. Das sind einfach auch Sachen, die man, wenn man nicht Kinder in dem Alter hat, sonst einfach an einem vorbeigehen und man dann irgendwann den Anschluss verliert. Und dann gibt's natürlich auch, ne, früher hat man viel nach Amerika geguckt, mittlerweile ist mein Eindruck, dass man mehr nach China und nach Asien gucken muss. Hatte neulich so ein Rabbit Hole, wo ich mich in Temu komplett verloren habe, weil es einfach absurd war. Produktsortiment, Art und Weise der ja, der Eskalation oder ja, der Verknappung, irgendwelche In-App-Gamification für einfach einen Online-Shop, der eigentlich ein billiger Marktplatz ist. Also es ist einfach, das ist einfach faszinierend und mein Gefühl ist also sowohl, wenn man sich auf zukünftige Generationen vorbereiten möchte, als wenn man halt auch am Zahn der Zeit, wie es so schön heißt, bleiben möchte, dann muss man halt auch gucken, was sind irgendwie die Apps und ja, bin auch froh, dass ich TikTok verstehe. Bei Snapchat habe ich mich damals sehr, sehr schwer getan. Das macht mir einfach am meisten Freude und hält mich gefühlt fit im Kopf zu gucken, okay, was sind so die aktuellen Apps und wie lange bleiben sie? Ja.
Also super spannend, Timo Schien, da tiefer einzusteigen, kann ich nur empfehlen, die OMR-Podcast-Folge mit Tarek Müller, dem About You-Chef, der geht da auch nochmal ein bisschen drauf ein, auch wie schwierig das für den Wettbewerb in Europa ist, mit denen mitzuhalten, wie schnell die in der Produktion sind, aber die nutzen auch einige Loopholes in Regulierung. Ein Päckchen von China hierher zu schicken, ist billiger als von Hamburg nach München, weil es einfach anders reguliert ist. Also nur kurze Empfehlung noch, Hörempfehlung, wer da tiefer einsteigen will.
Apple Music oder Spotify?
Spotify.
Daniel, du bist der Einzige.
Das glaube ich nicht. Ja, da kann ich noch viele Fragen stellen, aber wir schwenken einfach. Wir lassen jetzt mal das
ich habe noch Zeit.
Wir lassen jetzt mal das heute und hier beiseite, schieben wir das mal beiseite. Blicken jetzt mal in die Zukunft. Du hast viel Erfahrung jetzt schon gesammelt in verschiedensten Unternehmen, in der ganzen Branche. Hattest vielleicht sogar auch schon mal den Tag, wo du dir dachtest, dieses ganze UX, dieses Digital geht mir so auf den Zeiger, ich will einfach mal schreinern oder irgendwas anderes machen. Was wünschst du dir für die digitale Zukunft, für dich, für die Industrie, für die Menschheit am Ende des Tages, für die Produktentwicklung? Was sind so Themen, die dich da interessieren, wo du sagst, hey, auf das sollten wir eigentlich in Zukunft ein bisschen mehr schauen, das sollte sich ändern?
Große Frage, dem Drang nach dem Schreiner kann ich zum Glück nachgehen und mir bei meinem Arbeitgeber das passende Tool dazu ausleihen. Hilft sehr, erdet sehr, gerade wenn man die ganze Zeit nur digital arbeitet. Ja, ich glaube, der wichtigste Wunsch, es hat ja gerade schon so ein bisschen durchgeklungen, ist, dass wir zumindest in Deutschland nicht den Anschluss verlieren, weil sich in China gerade momentan so viel bewegt und eine so schnelle Entwicklung irgendwie stattfindet und dass auch auf allen Ebenen wir, glaube ich, gucken müssen, dass wir nicht zurückbleiben und nicht den Anschluss verlieren und irgendwann wie unsere Großeltern vorm Smartphone stehen und irgendwie sagen, was ist denn das für ein Hokuspokus, den wir da irgendwie machen. Und da sehe ich in digitalen arbeitenden Menschen und aber halt auch in Kreativen die große Challenge zu sagen, okay, es muss weiterhin einfach zu bedienen sein, und es muss halt auch irgendwie so gestaltet sein, dass über Altersgruppen hinweg die Sachen irgendwie verstanden werden müssen. Wird in Zukunft hoffentlich auch ein bisschen einfacher, weil irgendwann, wenn wir alt sind, wir sind mit ganz anderen digitalen Sachen groß geworden und haben dann nochmal eine andere Vorerfahrung. Aber wie gesagt, man muss halt wirklich gucken, dass man nicht über irgendeine Stolperfalle fällt, sowohl in dem eigenen Produkt mit der eigenen Firma, als halt aber auch privat den Anschluss nicht zu verlieren.
Und am Ende haben wir in der Digitalwirtschaft, wir haben es ja in der Hand, wir sitzen an den Hebeln, ja, wir können daran arbeiten, dass wir dranbleiben, dass wir die Augen und Ohren offen halten, dass wir zusammenarbeiten daran, dass wir, ja, ich meine, das Sorgenkind Deutschland ist es ja schon inzwischen wieder, dass wir das noch mal wieder gedreht bekommen.
Ja, und ich meine, das hat natürlich schon auch grundsätzlich was mit der Tatsache zu tun. Da hatten wir im letzten Podcast eben mit dem Fabian von der Coburg gesprochen. Es kann halt nicht sein, dass wir seit 15 Jahren oder jetzt nach 15 Jahren digital oder richtig intensiv digital und User Experience immer noch drüber sprechen müssen, ist jetzt Research notwendig, brauchen wir das, müssen wir irgendwie jetzt Designsystem etc. Das funktioniert halt nicht mehr und das kann nicht sein. Und das ist das, wo ich mir jeden Tag gefühlt überlege, okay, wie kriegen wir das in die Köpfe der Leute rein? Am Ende des Tages ist es wahrscheinlich einfach ein natürlicher Prozess, dass sich die Leute mit diesen Expertisen mehr und mehr in den Unternehmen etablieren werden, älter werden, höher kommen etc. Aber es muss, das muss schneller gehen. Da habe ich zu wenig Geduld.
Ja, ich glaube auch, das ist eine Generationsfrage einfach, ne? Das ist weg von dem ja doch sehr patriarchalen geprägten, der Chef hat die Weisheit mit Löffeln gefressen und weiß, was irgendwie richtig und wichtig ist. Ja klar, da gibt's auch irgendwie einzelne Branchenprimusse, die bei denen das irgendwie super super funktioniert hat. Ich glaube da fest da auch an die Kraft des Marktes sozusagen und an die Kraft des Konsumenten, dass wenn die Bedürfnisse nicht erfüllt werden und die kannst du nur erfüllen, indem du eine super enge Bindung zu deinem Kunden oder zu deinen Kunden hast. Ansonsten ist das einfach eine Angebot und Nachfrage, und wenn das Angebot nicht gut ist und nicht auf den Kunden abgestimmt ist, dann wirst du auch nicht die Nachfrage danach haben.
Und deswegen sind wir im genau richtigen Business und werden genau weiter dafür kämpfen, für die beste Experience am Markt. Lars, tausend Dank für deine Zeit, hat uns viel Freude gemacht, und das war's für heute bei den Digital Product Talks. Vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal.
Danke euch.